Herzlich willkommen zu Money and More, unserem Podcast von brokervergleich.de, Folge 17 und der erste im Jahr 2022. Mein Name ist Mario Hess und auch wenn schon ein paar Wochen ins Land gegangen sind, wollen wir uns diesmal noch mit einem kleinen Ausblick für das laufende Jahr und einem winzigen Rückblick für das Jahr 2021 beschäftigen. Weil das alleine zu langweilig wäre, darf ich einen Gesprächsgast begrüßen, nämlich Salome Preiswerk, CEO des RoboAdvisors Whitebox, der von unseren Experten im letzten Herbst als beste Online-Vermögensverwaltung ausgezeichnet wurde. Wer bietet sich also mehr an, um mit uns die Trendthemen zu betrachten? In den News gibt es diesmal die Ergebnisse einer Studie des Deutschen Aktieninstituts. Aber zunächst ab zum Gespräch der Woche. Interview der Woche.
Hallo erstmal, wir haben zu Gast heute Salome Preiswerk von Whitebox. Und Whitebox war 2021 zum wiederholten Mal als RoboAdvisor des Jahres auf brokervergleich.de. Das heißt, wir haben Whitebox ausgezeichnet. Und allein das wäre schon der Grund genug für ein Gespräch. Wir fangen an, wie wir immer anfangen, mit einer Vorstellung in drei Sätzen.
Ja, hi Mario zunächst. Der erste Podcast im neuen Jahr. Ich bin Gründerin und Geschäftsführerin von Whitebox. Ja, hast du schon gesagt, ein digitaler Vermögensverwalter, einer der führenden der Republik. Wir verwalten, wie der Name schon indiziert, das Geld unserer Kunden über den digitalen Kanal und legen es in Wertpapieren an und das ohne Zutun der Kunden, aber natürlich sehr wohl im Rahmen der Leitplanken, die wir mit unseren Kunden vereinbart haben. Das heißt, der Kunde gibt die Arbeit aus der Hand, aber nicht die Kontrolle. Das Geld legen wir in unterschiedliche Anlagestrategien an. Wir haben unsere bewährte Value-Strategie als Kern, also einen bewertungsorientierten Ansatz. Den gibt es mittlerweile auch noch in der grünen nachhaltigen Ausführung und wir haben eine eher Einsteigerstrategie, die nennt sich Whitebox Global und auch die gibt es noch in der grünen nachhaltigen Ausprägung. Wir bedienen Privatkunden, Firmenkunden und haben nebenbei auch noch unser Vermittlergeschäft, wo wir mit Finanzversicherungsvertrieblern, aber auch Versicherungen und Banken zusammenarbeiten.
Das waren jetzt definitiv mehr als drei Sätze, aber
lange Sätze.
Lange Sätze. Wieder vermacht's. Aber wir bringen es jetzt trotzdem mal an den Start und fangen mal mit 2022 an. Was gibt es Neues in diesem Jahr?
Ja, zunächst gibt es, glaube ich, noch das Alte vom letzten Jahr. Die Themen, die uns letztes Jahr begleitet haben, werden uns sicher auch noch 2022 begleiten. Inflation, Klimakrise, Corona-Krise, es werden sicher auch die Trendthemen, in Anführungsschlusszeichen, für 2022 sein. Was kommt neu dazu? Wir kommen wahrscheinlich noch darauf zu sprechen. Wir halten ja nicht viel von dem weit verbreiteten Glaskugel schauen. Inflation, ob es jetzt temporär oder dauerhaft ist, welche Folgen hat das für die Zinspolitik und Notenbanken? Die Fragen werden uns sicher beschäftigen. Das Thema Nachhaltigkeit ist ein ganz großes Thema. Sehr aktuelle Diskussion um die EU-Taxonomie, die Frage, was ist denn eigentlich wirklich grünes Geld? Gehört etwa das Thema Atomkraft dazu oder eben nicht? Ja, ich glaube, hier wird sich die Spreu vom Weizen trennen im 2022 bei insgesamt sehr starken Mittelzuflüssen. Und das Thema Corona und die Frage, wann zumindest die pandemische Phase vorbei ist, wird uns sicher weiter beschäftigen. Aus anlagetechnischer Sicht, zumindest wenn man einen langfristigen Fokus hat, langfristigen Investor ist, allerdings eben auch nur die langfristigen Auswirkungen.
Dann begeben wir uns doch mal mitten ins Thema Corona-Krise. Wie hat sich das für Whitebox als Unternehmen dargestellt?
Ich glaube, da gab es keine besonderen Vorkommnisse. Wenn man sich den Markt grundsätzlich anschaut, dann war 2021 auf jeden Fall ein gutes Jahr für die Aktienkultur generell. Ob das ja nun trotz oder gerade wegen der Herausforderungen war, sei mir dahingestellt. Unsere Studie, die wir gerade veröffentlicht haben, zeigt für das dritte Quartal, dass die Zahl der Depots gegenüber dem Vorjahr um rund 10% auf über 27 Millionen gestiegen sind. Das Aktienvolumen hat erstmals die Marke der 500 Millionen geknackt. Das ist ein Plus von 36% gegenüber dem Vorjahr. Und ja, davon haben auch wir als digitaler Vermögensverwalter profitiert und die Zahl unserer Kunden aber auch die Assets weiter organisch gesteigert. Dabei halfen uns auch, du hast das angesprochen, die im Übrigen durchaus zahlreichen Auszeichnungen, die wir letztes Jahr einheimsen durften, als bester digitaler Vermögensverwalter, wobei uns bei euch insbesondere gefreut hat, dass es ja auch oder zu 50% auf Kundenfeedback beruht. Und ja, wir sind nicht untätig gewesen, haben das Geschäft weiter ausgebaut, eben Whitebox Global auf den Markt gebracht, die grünen Varianten unserer Strategien und auf der Indirektkundenseite, also in unserem Vermittlergeschäft, unser Angebot um die Dimension oder unser Ökosystem um die Dimension der Asset Manager erweitert. Vielleicht medial bekannt wurde unsere Zusammenarbeit mit Fidelity in dem Bereich. Und ja, so wurde uns in der Tat nicht langweilig und das Jahr war erfolgreich.
Und was war so anlagetechnisch der spannendste Moment 2021?
Ich glaube, das lässt sich so pauschal nur schwer beantworten. Wir sind ja im besten Sinne langweilige Value-Investoren und da ist eigentlich bei uns die spannende Frage eher, na, die Märkte sind ja sehr hoch bewertet im Moment oder eigentlich schon seit einer sehr, sehr langen Zeit. Wo gibt es sie denn noch, die Börsenschnäppchen, nach denen der Value-Investor ja gemeinhin sucht? Und ja, unsere Antwort darauf ist, dass wir schon seit geraumer Zeit eben immer genauer hinschauen müssen und dementsprechend auch granularer werden. Das heißt, dass wir eben dedizierte Positionen auch in einzelnen Ländern, in einzelnen Sektoren und Branchen aufbauen, wo wir eben Potenzial sehen. Und eine Feststellung ist eben auch, dass es kein Schwarz und Weiß gibt, insbesondere wenn man eben sich breit aufstellt, muss man ja auch nicht alles auf eine Karte oder soll man nicht alles auf eine Karte setzen. Man kann sich einer Position auch behutsam nähern, wenn sie ein bisschen ambivalent ist, wie wir das zum Beispiel derzeit mit dem chinesischen Markt machen. Ansonsten gab es natürlich viel Buzz und Lärm, das Auf und Ab der Wasserstoffaktien, immer mehr Broker steigen in den Kryptomarkt ein und das Ganze immer vor dem Hintergrund der düsteren Wolken und des Damoklesschwerts der Inflation, der damit verbundenen Sorgen vor steigenden Zinsen. Ja, es war auf jeden Fall ein spannendes Jahr.
Irgendwas Enttäuschendes im Jahr 2021?
Kann ich so eigentlich nicht feststellen. Und auch das ist ja immer ein zweischneidiges Schwert, denn was für den einen eine Enttäuschung ist, ist für den anderen ja vielleicht eine spannende Chance oder Gelegenheit. Wir stellen, wie gesagt, keine Prognosen an und setzen alles auf eine Karte, sondern stellen uns eben breit auf. Und wenn man das tut, gibt es vielleicht auch weniger Enttäuschungen. Enttäuschung ist ja meistens, ich habe auf etwas gesetzt und dann realisiert sich diese Erwartungshaltung nicht. Wenn man sich von Anfang an so aufstellt, dass ich mich eben für verschiedene, sehr unterschiedliche Szenarien wappne, dann ist es auch schwer, enttäuscht zu werden. Und ja, vielleicht fehlt dann dafür die Spannung, über die wir gerade gesprochen haben, so etwas. Allerdings weiß ich nicht, ob es jetzt beim Anlegen das höchste der Gefühle ist, dass alles so wahnsinnig spannend sein muss. Es geht ja um den langfristigen Erfolg und um das Erreichen meiner Ziele. Und da darf es ja auch mal ganz unspannend sein.
Ich habe jetzt ein paar Schlagwörter und ich würde dich jetzt bitten, einfach zu sagen, was dir spontan dazu Anlegersicht natürlich immer vorausgesetzt einfällt. Mhm. Fangen wir an mit grün, ethisch, ökologisch.
Mittlerweile wahrscheinlich schon fast so was wie ein Must-Have im Depot und dann natürlich die sehr spannende Auseinandersetzung zum Thema Taxonomie und eben, was ist eigentlich grün, ethisch und ökologisch?
Digitalisierung.
Auch hier, je länger, je mehr, keine Frage des Ob, sondern eher des Wie. Wenn wir uns die Banken oder auch Sparkassen anschauen, unsere Studie hat gezeigt, dass 8 von 10 neuen Depots während der Corona-Krise bei digitalen Anbietern eröffnet wurden. Das ist auch bei gut laufendem Geschäft der traditionellen Banken dennoch ein Weckruf, dass es eben keine Frage ist, ob, sondern die Frage wie und wann. Und ich glaube, darum wird es gehen in der nächsten Zeit.
Dann E-Mobilität.
Ja, auch hier, glaube ich, setzt sich der Trend fort, wobei der Fortschritt entscheidend davon abhängen wird, wie die Infrastruktur sich entwickelt zu dem, also eben vor allem das Thema Ladesäulen, das kann ich aus erster Hand mittlerweile bestätigen. Wenn es Strecken sind, wo man abends das Ding wieder in der Garage an den Strom schließen kann, ist das echt super. Wenn man länger unterwegs ist, muss ich sagen, sind wir noch weit von einer komfortablen Lösung entfernt und da muss ich noch was tun, aber es tut sich ja was.
Kommen wir zu Emerging Markets oder China.
Attraktive Einstiegsmöglichkeit aus unserer Sicht auf jeden Fall, auch langfristig, wenn man eben genauer hinschaut und sich nicht auf der Ebene der Schlagzeilen bewegt, allerdings eben doch unter anderem wegen der Schlagzeilen mit Risiko und Volatilität verbunden. Wen das allerdings nicht schreckt, der sollte sich das gut überlegen und vielleicht eben behutsam, vielleicht über Zeit an eine Aufstockung oder überhaupt Bildung einer entsprechenden Position denken.
Lieferketten.
Das heiße Thema unserer Zeit wird aber auch mit der Zeit sich lösen und ich denke wieder zurück zur Normalität kehren.
Ja, das brauchen wir doch alle. Inflation.
Auch ein heißes Thema unserer Zeit, insbesondere in Kombination mit unserem anderen Lieblingsthema. Und beides führt dazu, dass die Realzinsen, also das, was real bei uns Geldbeutel liegen bleibt, ein Minus davor hat, und zwar ein deutliches. Und die einzige Conclusio kann sein, dass an Aktien kein Weg vorbeiführt, wobei Aktien eben nicht unbedingt so verstanden sein sollen, als gibt es dann die eine Hochrisikoaktie, in die man investieren muss, statt Sparbuch. Der Weg liegt immer dazwischen. Portfolio als Schlagwort, da kann ich nämlich mein Portfolio so zusammenstellen, dass es eben zu meinen Zielen und zu meinem Risikoappetit passt. Und da gibt es mindestens 50 Schattierungen von Grau. Auch jenseits der Aktie.
Nun, dann hätte ich noch zwei Wörter. Das eine wäre Kryptowährung.
Ja, spekulativ. Trotz allem, was ich vorher gesagt habe, habe ich nichts gegen Spekulation, wenn man sie eben auch so behandelt und nur das einsetzt, was man mit einem Lächeln, wenn es verlustig geht, verkraften kann. Dementsprechend aber auch die Gefahr, dass es eben wie damals bei der T-Aktie auch unerfahrene Anleger dazu verführt, damit zu machen. Und ja, wie volatil das Ganze sein kann und risikoreich, haben wir ja schon festgestellt. Und dementsprechend birgt das für unerfahrene Anleger insbesondere durchaus ein gewisses Risiko, da in die Vollen zu gehen.
Und das letzte Wort, das ich noch hier stehen hätte, wäre Notenbank.
Ja, sagen wir wieder beim Thema Prognosen. Natürlich hat man so seine Meinung. Große Änderungen erwarten wir zumindest jetzt nicht im 2022, was die EZB anbetrifft. In den USA mag das durchaus anders sein. Aber eben, das Portfolio sollte man nicht der Basis aufstellen. Man sollte sich breit aufstellen, auf verschiedene Szenarien gewappnet sein. Denn was kam mir gerade kürzlich als Reim in den Sinn? Prognosen gehen oft in die Hosen. Und so sollte man es vielleicht bei Meinungen belassen, das Portfolio aber nicht danach ausrichten.
Ja, aber wie das so mit Sachen ist wie Prognosen, ich kann dich jetzt auch nicht ganz davon verschonen, von dem Thema. Was bringt uns 2022? Habe ich hier nämlich ganz dick auf dem Zettel stehen.
Ja, ich glaube, es sind, also neben dem allgemeinen Trend, den wir jetzt auch schon hatten, von fest verzinslichen Produkten hin zu eben Wertpapiersparen, gibt es noch ein paar weitere Trends, eben die tatsächlich neuen Anlageformen. Es gab ja viele Jahrzehnte wenig Neuerungen eigentlich in der Finanzdienstleistungswelt. Jetzt gibt es sie, also die neuen Anlageformen, Kryptowährungen, NFTs sind ja gerade in aller Munde. Das wird sich uns auch im 2022 weiter beschäftigen. Die Tech-Rally, die sich ja auch fortgesetzt hat, der chinesische Markt, der Einbruch, in Anführungszeichen, was damit weitergeht. Und wir haben es schon ein paar Mal erwähnt, eben das Thema der Nachhaltigkeit. Ich glaube, das wären so die vier wichtigen Themen, nebst eben einem weiterhin erhöhten Aktienbesitz der Deutschen.
Da kriege ich mal kurz rein. Was hältst du von NFTs?
Spannend, aber spekulativ und eben für die, die sowas einfach gerne ausprobieren mit einem Teil, kleinen, überschaubaren Teil ihres Vermögens, durchaus etwas, was man tun kann, weil es geht ja auch um Emotionen, um Geschichten, die man in Anlageprodukte damit einweben kann und die Finanzwelt sucht ja immer danach, Emotionen in die Produkte zu bringen und ich glaube, noch nie war es so einfach wie da. Aber eben, es ist dennoch so, dass man da Geld gewinnen und verlieren kann und dementsprechend muss man das unter das Thema spekulativ subsumieren und so auch damit umgehen.
Also ich persönlich kenne das tatsächlich momentan viel aus dem Bereich von Leuten, die kunstschaffend sind. Die freuen sich gerade, aber die Preise, die dann da aufgerufen werden, sind dann doch interessant.
Das ist absurd, ja genau. Ja, ich kenne auch Leute, die in dem mit hier tätig sind. Spreche auch gerne mit denen, finde das wirklich sehr spannend, eben auch die Möglichkeiten, die sich mit dem bieten. Aber aus anlagetechnischer Sicht kann ich mich nur wiederholen, eben kategorisch spekulativ und so zu behandeln.
Dann kommen wir mal zu einem kurzen Exkurs. Ihr habt ein ESG-Portfolio praktisch auf den Markt gebracht.
Ja, nicht nur eins, sondern zwei. Eben, es gibt neben unseren, ich sage jetzt mal, Nicht-ESG-Portfolios, eben dem Whitebox Value, unserem Standardprodukt, und dem Whitebox Global, unserem etwas einfacheren, einfach global nach dem BIP diversifizierten Portfolio, jeweils noch die Ausprägungen ESG, also sprich grün. Und die haben wir letztes Jahr auf den Markt gebracht.
weil es gängigerweise mittlerweile bei vielen Dienstleistern oder Banken, die wir gefragt haben, heißt, ja, die performen nicht nur vielfach gleich gut wie normale Portfolios, sondern mitunter sogar besser als normale Portfolios. Macht es dann Sinn, generell eigentlich nur noch grüne Anlagen als Robo-Advisor anzubieten?
Eine gute Frage. Also ich meine, grundsätzlich ist es ja mal so, dass das so ist, eben mit dem gleich gut oder besser performen, ist ja gut, ne? Und zeigt eben auch, was viele verschlafen haben, auch meiner ursprünglichen politischen Heimat, der liberalere Flügel sozusagen, dass Ökonomie und Ökologie kein grundsätzlicher Widerspruch sind. Im Gegenteil, man es gut verbunden eben auch zu einer Erfolgsstory machen kann. Insofern ist, glaube ich, die Kernaussage, die sich daraus ziehen lässt, positiv. Ansonsten, apropos liberal, bin ich immer noch der Meinung, dass Anleger die Wahl haben sollten. Und deshalb bieten wir eben bei Whitebox auch unseren Kunden die jeweilige Ausprägung an, in nachhaltig, nicht nachhaltig, in Anführungszeichen. Nicht nachhaltig heißt ja auch nicht, dass es irgendwie jetzt schädlich wäre oder so, ne? Und Kunden können wählen, wie viel von was sie gerne hätten. Grundsätzlich ist dieses Grün-Thema ja auch nicht schwarz-weiß, um in der Farbenmetapher zu bleiben. Das ist viel grau. Das zeigt sich auch in der Diskussion, wieder bei der Taxonomieverordnung und einfach der Frage, was ist denn überhaupt grün? Und wer sich grün auf die Fahne schreibt, hat da durchaus unterschiedliche Meinungen dazu. Auch in Europa eben ist Atomkraft nachhaltig. Es ist tatsächlich ein Thema, mit dem man sich auseinandersetzen kann und muss. Und das gibt noch ganz viele solcher Themen. Und ja, insofern nachhaltig ist, glaube ich, 2022 nicht die Frage ja oder nein, sondern ja auf jeden Fall. Aber wie? Und jeder muss für sich selbst die für ihn passende Lösung finden.
Es gilt aber auch die Regel, dass wenn ich tatsächlich ein ESG-Portfolio haben möchte, dass dann die Kosten mitunter steigen.
Regel ist, das vermag ich jetzt nicht zu sagen, da hast du wahrscheinlich mehr Insights als ich. Bei uns ist es zum Beispiel nicht die Regel, da kostet die jeweilige Anlagestrategie gleich viel, unabhängig davon, ob sie green oder nicht green ist, wie es in unserem Fall heißt. Also wir folgen der Regel nicht, wenn es denn eine gibt.
Ja, keine Regel ohne Ausnahme. Also aus unserer Sicht, wir blicken auf relativ viele ESG-Portfolios und die sind mitunter eine Kleinigkeit teurer, was aber nichts über die Performance aussagt. Die kann doppelt so gut sein, was dann den Preis irgendwie auch wieder rechtfertigt.
Ja, also natürlich kann man einen erhöhten Preis verargumentieren, verstehe mich nicht falsch. Also auch bei uns, zum Beispiel in unserem Value-Portfolio ist es natürlich, also in unserem diversifizierten Value-Portfolio ist das Thema ESG natürlich eins, was eine zusätzliche Dimension darstellt, die wir sozusagen mitmanagen müssen, die zu einem erhöhten Aufwand führt. Also gerade das Thema Konzentration. ESG-Portfolios sind ja häufig konzentrierter. Das widerspricht dem Diversifikationsthema bis zu einem gewissen Grad. Bei uns als Value-Investoren kommt auch die Antipode dazu, dass ESG ja oft hohe Bewertung, also ESG-Anlagebausteine oft hoch bewertet sind, was quasi dem entgegensteht. Und dementsprechend könnten wir gut und gerne argumentieren, dass unser Green teurer ist. Aber die Frage ist, was wollen wir unseren Kunden bieten? Und wir wollen eben sagen, hier, du hast die Wahl, es kostet beides gleich viel und die Mehrkosten gehen sozusagen auf unsere Kappe oder werden intern verrechnet.
Kommen wir zum Exkurs Nummer 2. Trendthema Frauen als Anleger.
Ich weiß gar nicht, warum du das bei mir ansprichst.
Ah, weiß ich auch nicht, wurde mir angetragen. Ich sollte mal vielleicht. Aber wir machen ja auch tatsächlich jedes Jahr im Rahmen unserer Brokerwahl eine Umfrage. Da steigt der Frauenanteil seit Jahren, aber auf eine Frau kommt immer noch 10 mehr.
Ja, also wenn du jetzt auf unsere Kundensituation ansprichst, ich habe die letzten Zahlen zu meiner Schande nicht so genau gerade vorhanden, aber es ist auf tiefem Niveau besser geworden, so würde ich sagen. Wir waren von Anfang an, glaube ich, knapp zweistellig, also Prozent Kundinnen auf die Gesamtkundenanzahl und diese zweistellige Zahl ist deutlich besser geworden, aber jetzt nicht so, dass wir in der Nähe von 50-50 wären.
Dann stellt sich dann natürlich die Frage, braucht es da eine spezielle Ansprache?
Ein Thema, auf das ich leider auch keine ganz klare Antwort habe und etwas provokativ müsste man ja schon fragen, wieso stellt sich die Frage überhaupt? Weil in der öffentlichen Wahrnehmung ja eben die Gleichung relativ einfach ist. Ne? Männer gleich Finanzen und Frauen, im besten Fall Frauen und Finanzen, aber irgendwie Frauen gleich Finanzen, da sind wir eben weit davon entfernt. Entsprechend, ja, also es gibt zu wenig Frauen, die in den Wertpapiere investiert sind. Vor allem, das ist ja das Hauptthema, die Folgen sind einfach fataler für Frauen, wenn sie nicht in Wertpapiere investiert sind. Das ist ja für alle nicht gut, wenn sie es nicht tun, aber für Frauen einfach schlimmer, Stichwort Altersarmut und so weiter. Es braucht mehr Frauen in der Finanzbranche, es braucht mehr weibliche Vorbilder, Rollenmodelle und so weiter. Und deshalb ist das wirklich ganz toll, dass es mittlerweile ganz viele tolle Initiativen gibt, Finanzinfluencer und innen, die gezielt Frauen ansprechen, als Role Models gelten und so weiter. Aber eben auch da gibt es wieder die andere Seite der Medaille, solche Diskussionen und Formate stärken ja auch oft gängige Klischees und Rollenbilder. Und so wäre mir zumindest lieb, wenn wir irgendwann eher auf die Frage übergingen, wie schaffen wir es generell, die Ansprache zu ändern, damit eben mehr Menschen, Männlein und Weiblein, für Wertpapiere interessieren. Und die Aktienquote, die ja, wie wir schon besprochen haben, steigt, hat ja aber noch viel Luft nach oben und ist ausbaufähig. Von dem her, ja, da tut sich viel. Einfache, transparente Zugänge zu Kapitalanlagen, eben unter anderem durch digitale Angebote, mehr Aufklärung, Finanzinfluencer und so weiter. Aber ich glaube, da können wir alle noch viel besser machen, wenn es eben um die Ansprache der Menschen geht.
Ja, ich habe übrigens gelogen, Teilnehmer waren 13,7% Frauen 2021. Und bei den Robo-Advisern sieht es sogar besser aus, da waren es 16%.
Okay, eben, es tut sich was, aber wir müssen uns natürlich nicht in die Taschen lügen. Ja. Es ist noch viel zu tun, ja.
Zufällig irgendein Tipp für eine Finanzinfluencerin?
Eine Influencerin?
Ja, da bin ich auch nicht schlimm.
Nee, tatsächlich, ich glaube, die machen alle einen, also die ich kenne, es gibt ja mittlerweile so viele, dass ich zugeben muss, ich kenne nicht alle, aber die ich kenne, die machen einen wirklich großartigen Job, komplexere Sachverhalte einfach an den Mann, an die Frau zu bringen. Und ich glaube, der Knackpunkt ist einfach anfangen, sich damit auseinanderzusetzen, und wer es schafft, dann Trigger richtig zu setzen, der macht, glaube ich, einiges richtig.
Kein Problem, dann verlinken wir einfach unter dem Podcast ein, zwei Finanzinfluencer. Abschließend, letzte Frage. In welche Anlagen sollten Anleger 2022 unbedingt investieren?
Auch das ist schwer pauschal zu beantworten. Ich glaube, es hängt vor allem von den individuellen Umständen, Einstellungen ab, aber auch eben der Risikobereitschaft und den Anlagezielen. Ich habe mich ja schon an anderer Stelle medial geweigert, wirklich Prognosen zu machen. Ich habe es schon mehrfach gesagt heute, wir glauben nicht an kurzfristige Prognosen. Nichtsdestotrotz habe ich mit einem Augenzwinkern dennoch ein paar Finanzbausteine und Anlagebausteine, die wir interessant finden. Da wäre etwa der Energiesektor, da wäre der Finanzsektor. In China hatten wir schon besprochen. Oder auf der Debt-Seite Emerging Market, Debt in Lokalwährung. Das alles ist aber immer mit der großen Einschränkung, das ist jetzt nicht der Trend für 2022 und am Ende des Jahres steht da irgendwie ein großes, fettes Plus, sondern das ist langfristig und im Portfolio-Kontext zu verstehen. Und ja, dann haben wir eben die Nachhaltigkeit thematisch. Und für die, die es spekulativ mögen, gibt es ja, wie gesagt, mittlerweile ganz spannende Themen, die einfach mehr bieten, als nur Anlage zu sein. Wir hatten ja schon die NFTs, die einfach eine ganz, ganz neue Welt eröffnen. Und solange man sich da mit der notwendigen Bewusstheit und Vorsicht ranwagt, würde ich auch als langfristig und konservativ eingestellte Anlegerin nicht davon abraten, sich mit den Themen zu beschäftigen. Und ja, weil die Welt immer noch unsicher ist und das auch bleiben wird mit Sicherheit, Diversifikation, das eigene Depot eben nicht für ein Szenario wappnen, sondern für möglichst viele, und dass es sich da in möglichst vielen gut entwickelt.
Dann war es das von meiner Seite. Vielen Dank für das Gespräch und dann bis zum nächsten Mal.
Die News. Eigentlich ist es kaum überraschend. Ältere Menschen sind grundsätzlich häufiger Aktiensparer als jüngere Menschen. Das ist eine Kernaussage der Erhebung Deutschland und die Aktien des Deutschen Aktieninstituts. Kenner der Materie werden wohl sagen, kein Wunder, wer jung ist, hat in der Regel weniger Geld. Aber schauen wir doch einmal auf die Zahlen. Demnach gab es 2021 rund 12,1 Millionen Aktiensparer hierzulande, das heißt Inhaber von Aktien, ETFs oder Fonds. Die Verteilung: 6,9 Millionen Deutsche investieren in aktienbasierte Fonds und ETFs. 3,1 Millionen Menschen halten direkt Aktien von Unternehmen und etwas mehr als 2 Millionen Menschen setzen auf alle drei Anlageklassen. Kommen wir zurück zur Altersstruktur. Dort gilt, wie bereits erwähnt, je älter die Gruppe, desto mehr Personen mit Aktiendepot gibt es. Bei den über 60-Jährigen sind es rund 4 Millionen Menschen, bei den 50- bis 59-Jährigen lediglich 2,8 Millionen, bei den 40- bis 49-Jährigen knapp 2 Millionen. Ganz hinten die 14- bis 29-Jährigen mit 1,49 Millionen. Das Ganze lässt sich sicher mit Einkommen und Vermögensentwicklung erklären. Interessant ist aber, dass die größten Zuwächse, bezogen auf das Vorjahr, bei den 14- bis 29-Jährigen zu finden sind. Da gab es fast 50.000 neue Aktiensparer. Gründe dürften unter anderem die niedrigen Sparzinsen sein. Wer etwas für seine Altersvorsorge tun will, muss sich abseits des Sparbuchs umsehen. Ein anderer Teil wird über Neobroker und die Hoffnung auf hohe Spekulationsgewinne reingespült worden sein. Stichwort GameStop. By the way, bei den 30- bis 39-Jährigen und den 40- bis 49-Jährigen ging die Zahl der Wertpapierbesitzer hingegen zurück. Das lässt sich unter anderem mit den Auswirkungen der Corona-Krise erklären. Das war's für diesmal. Ich bedanke mich und wir hören uns in Kürze wieder.